erstmal richtig positionieren hier. Das ist ja für mich noch ganz neu, dass rechts und links und vorne und hinten Leute sitzen. Also, was ich immer schon mal sagen wollte. Zunächst mal wollte ich einfach sagen, das hat mit dem Kriegsthema noch nicht viel zu tun. Nochmal ganz vielen Dank für das tolle und schöne und beeindruckende und für uns wirklich sehr emotional irgendwie auch sehr tiefgehende Fest am letzten Sonntag. Das war richtig schön. Ihr habt das toll gemacht, toll vorbereitet. Und ich habe immer zu den Leuten gesagt, die danach gefragt haben, also sie haben uns so viel Gutes gesagt, dass ich dachte, wann kommen sie mal auf die Ecken und Kanten der Persönlichkeit zu sprechen, aber irgendwie passierte das nicht. Nun denn, also wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, ihr habt das toll gemacht. Irgendwie ist das ja ein Einschnitt, also sowohl für mich als auch für euch, nach so vielen Dienstjahren, sowohl hier in Mülheim und ein paar sind ja vorher noch woanders gewesen, ist es ein Einschnitt, wenn man in Ruhestand geht, und auf der anderen Seite ist es das irgendwie auch nicht, weil es gibt ja so bestimmte Aufgaben und Berufungen, die dann vielleicht nur unter anderem Vorzeichen auch ein Stück weitergeführt werden. Aber die Zeiten ändern sich nun mal, und wenn man sich das selbst nicht zugesteht, dann muss man seine Antennen ausfahren und so mitkriegen, was denn um einen herum vorgeht. Und diese Antennen, die sind nicht so kompliziert auszufahren. Meine Krankenkasse schreibt mir zum Beispiel, ob ich noch gut hören kann und mal einen ordentlichen Test machen möchte. Und irgendwann kriegt man nochmal Werbung für Kreuzfahrten, weil man sagt, naja, das ist ja wahrscheinlich jetzt so die Klientel, die man da besonders erreichen kann. Und wenn ich zwischen 18.55 Uhr und 19 Uhr schon den Fernseher anhabe, um das Heute-Journal zu sehen, dann sind die Werbesequenzen, die da vorher kommen, vorwiegend so für Leute 60 plus. Also die sitzen dann eben da und ich halt auch. Treppenliftfabrikanten haben mich noch nicht so richtig entdeckt, aber die könnten wir bei uns im Haus ja theoretisch auch gebrauchen. Also, und ich merke, dass eine junge Generation Begriffe, die mir noch ganz vertraut sind, irgendwie gar nicht kennt oder sich gar nicht mehr so klar macht. Also wer weiß schon, 20 und niedriger oder 30 und niedriger, was eine Wählscheibe ist oder was ein Ferngespräch war oder wer kennt denn noch die Ostzone und ein Testbild bei 24/7 Fernsehprogramm, sowas kennt ihr alles gar nicht mehr. Ich kenne das noch, alter Sack sozusagen. Und wer weiß, was Bandsalat ist? Nicht zum Essen, sondern die alten Kassetten, ne, die dann nicht funktionierten. Also es gibt so ein paar alte Sachen, da merke ich halt, ich bin tatsächlich in die Jahre gekommen und es wird vielleicht Zeit, dann irgendwie auch mal die Koffer zu packen an der Stelle. Also hat ein so alter Mann, der in seiner Frühzeit noch mit Wählscheibentelefonen hantiert hat, denn noch etwas zu sagen, wenn es darum geht, über Christsein und Gemeinde, ich nenne das mal Christsein 3.0, wie das gelebt werden kann, 2021, 2022 und so weiter. Was sind die zentralen Themen für dich als Christ? Was sind zentrale Themen für uns als Gemeinde? Deswegen ist dieses Predigtthema entstanden, was ich immer schon einmal sagen wollte. Meine Erfahrungen mit Gemeinde beschränken sich ja im Wesentlichen, zumindest was meine Hauptamtlichkeit angeht, auf zwei Gemeinden, nämlich 10 Jahre in Stade bei Hamburg und dann 28 Jahre hier in Mülheim, könnte vielleicht noch die CGS als unsere Tochter und heute sagen wir Schwestergemeinde mit dazu zählen. Da habe ich ja auch ein bisschen mitgemischt an der Stelle. Aber ich bin durch meine überregionalen Beauftragungen durchaus auch noch etwas rumgekommen. Viele Christen und Freikirchen, Kirchen auch unterschiedlicher Prägung kennengelernt und ja, auch ein wenig mich erweckungshistorisch beschäftigt. Und da kommt man dann schon so ins Nachdenken über prägnante und entscheidende Dinge. Gibt es so etwas wie den Schlüssel für lebendiges Christsein, für lebendige Gemeindearbeit? Gibt es etwas so wie die Rezeptur dafür? Und ich bin gerade durch viele zwischenkirchliche Begegnungen mit Christen unterschiedlicher Couleur weit davon entfernt zu sagen, so wie es in meinem Vorgarten aussieht, so muss es überall sein, geistlich gemeint natürlich. Vorgarten haben wir gar nicht. So wie wir Gottesdienst feiern, so muss bitteschön auch jeder andere seinen Gottesdienst feiern. So wie wir beten hier in der CGM, das ist so die einzig mögliche und vernünftige Art, das zu tun. Oder vielleicht auch noch, wie wir in bestimmten theologischen Fragen denken, die möglicherweise auch ein bisschen kontrovers in der frommen Christenheit sind. So muss man bitteschön denken. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass es sozusagen so einen alleinselig machenden Stil gibt und den hätten wir hier entwickelt. Und trotzdem findet man in all dem Bunten und Unterschiedlichen, was unter Christen auch da ist, auch unter Leuten da ist, denen die Bibel wichtig ist, gibt es so etwas wie eine unverzichtbare Mitte. Gibt es so etwas wie einen Schlüssel zu lebendigem Christsein? Oder auch einen Schlüssel zu lebendiger und wachsender Gemeindearbeit? Und ich glaube, die Antworten, die ich heute gebe, die sind im ersten und vielleicht auch im nächsten Sinne, werdet ihr sagen, irgendwie nicht besonders. Vielleicht im gewissen Sinne sogar ein bisschen einfallslos. Denn viele werden vielleicht denken, naja, da hätte er mal ein bisschen tiefer graben müssen. Also das, was da jetzt kommt, das haben wir auch schon vorher gewusst. Die Antwort, meine erste Antwort jedenfalls, hört sich reichlich erwartbar an. Und so, dass ich ein wenig erklären muss, wie ich das meine. Die erste Antwort lautet nämlich, das Zentrum sowohl deines persönlichen Christseins als auch das Zentrum der Gemeinde hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. So, ich sagte ja, hier erwartbare Antwort, ne? Da kann man nur innerlich einen Haken dahinter machen und Zustimmung und sagen, naja, was er immer schon mal sagen wollte, also das ist ja nun nicht so dolle. Ich glaube aber, dass wir viel zu schnell zustimmen, beziehungsweise uns vielleicht einen stromlinienförmig zurechtgezimmerten Jesus irgendwie gebastelt haben und das Anstößige und das Herausfordernde und das ganz Besondere an Jesus gar nicht mehr so richtig entdecken. Jesus war bei den Menschen und zwar radikal. Das hört sich selbstverständlich an, hört sich irgendwie normal an, aber es war in der Ausgestaltung sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Jesus war nicht in Jerusalem, also er ist manchmal hingegangen, aber er lebte nicht in Jerusalem bei den Frommen, bei der Hot Volée, den oberen 10.000, sondern er war radikal bei den Leuten, warum man ihm sozusagen seine Gottessohnschaft oder sein von Gott Gesandtsein mehr oder minder absprach, nämlich bei den Zöllnern und bei den Sündern und bei den Prostituierten und wem man denn noch alles aufzählen kann. Und da kann man sich ja fragen, folgen wir ihm eigentlich nach? Jesus hat radikale Gesetze gesprochen. Zu den Theologen seiner Zeit einmal in Matthäus 21, 31, da sagt er, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Also das muss man, so einen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und er hatte da die Frommen seiner Zeit vor sich und die haben so alle möglichen Themen gehabt, die waren da drauf, noch alles Mögliche zu verzehnten, selbst Minze, Dill und Kümmel, also die Peanuts, die Kleinigkeiten, die waren darüber am Diskutieren, wie viele Schritte man denn eigentlich am Sabbat gehen müsse oder dürfe. Die standen an den Straßenecken und hatten ihre Gebetskleidung an und waren froh, wenn möglichst viele Leute ihre Frömmigkeit gesehen haben. Aber um den, der unter die Räuber gefallen war, im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter, um den machten sie einen großen Bogen. Und Jesus, ein Pott würde man sagen, kriegt so eine Krawatte, als er sozusagen ihre Frömmigkeit sieht und sagt ihnen, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Dass er sich damit keine Freunde gemacht hat, das kann man sich leicht denken. Wenn Jesus heute hier wäre, wo wäre er denn dann nach diesen Maßstäben? Wir würden natürlich uns freuen, wenn er hier wäre, leibhaftig. Aber vielleicht wäre er in den türkischen Teehäusern in Eppinghofen. Vielleicht würde er auch mal bei den Hinterhofmoscheen in unserem Stadtteil vorbeischauen und gucken, was die Leute dort so machen. Vielleicht wäre er regelmäßiger Gast im autonomen Jugendzentrum in der Auerstraße, was hin und wieder ja immer mal für einen kleinen Skandalbericht in unseren Lokalzeitungen gut ist. Wenn du auf die Homepage des Autonomen Jugendzentrums gehst, dann steht da, das AZ engagiert sich aktiv gegen jegliche Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Trans- und Homophobie, Antisemitismus, Sozialabbau. Würde Jesus mit den Leuten im Autonomen Jugendzentrum abhängen? Und wir würden vielleicht fragen, wo er sich denn schon wieder rumtreibt. Oder würde er mit uns, mit den Frommen, abhängen? Falls du das ein bisschen extrem findest, lies mal Lukas 7, 36 und folgende. Da ist die nette Situation. Jesus ist diesmal bei einem Pharisäer namens Simon zu Gast und er liegt mit seinen Jüngern da zu Tisch und sie diskutieren vermutlich irgendwelche theologischen Fragen, was auch immer sie diskutieren, und dann kommt eine Frau herein, die stadtbekannt als Sünderin war. Wird nicht näher gesagt, warum das so war, kann man sich an seinen fünf Fingern abzählen, dass sie vermutlich im horizontalen Gewerbe oder keine Ahnung, was da so alles war. Auf jeden Fall kommt diese Frau rein und jeder weiß, wer sie ist. Und jeder weiß, dass sich Fromme mit ihr nicht abgeben. Und es heißt im Lukas-Evangelium, sie trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Bitte? Also nehmen wir mal noch ein bisschen orientalische Praxis und so, die mögen ein bisschen anders drauf sein, küssen sich ja ohnehin zu jeder Gelegenheit. Kann man sich das vorstellen? Eine Prostituierte kommt rein, tritt zu Jesus, heult, ihre Tränen fallen auf seine Füße, sie nimmt ihre Haare, trocknet mit ihren Haaren seine Füße und küsst seine Füße und salbt sie mit Salböl. Und die Frommen waren sich sicher, wenn er von Gott gesandt wäre, dann bitteschön würde er sowas nicht machen. Aber die heilvolle und liebevolle Zuwendung Gottes zu den allerschrägsten Gestalten, die es in der damaligen Zeit gab, das war das Markenzeichen Jesu. Und das wird mit einem Wort umschrieben, was eigentlich ein Hauptwort christlichen Glaubens ist, was aber, glaube ich, mancher Christ auch so ein bisschen verlernt hat, nämlich das Wort Gnade. Gnade heißt ja, alles, was bisher war, wird mir nicht angerechnet. Ich muss mich nicht rausverdienen aus irgendeiner Gnade, muss nicht irgendwie jetzt möglichst fromm sein, sozusagen, damit die Waage sich mal zur anderen Seite neigt, nachdem ich so viel Mist gebaut habe. Gnade heißt, ich werde beschenkt, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Gnade. Aber Jesus war nicht nur gnädig dieser Frau. Er war auch bei den Theologen seiner Zeit zu Gast. Wir kennen, das war hier der Pharisäer Simon. Wir wissen von dem Gespräch Johannes 3 mit Nikodemus, einem Theologen seiner Zeit. Also Jesus hatte die volle Bandbreite. Und ich frage mich, wenn er heute hier wäre, ob er sich nicht in Mülheim an Stellen rumtreiben würde, wo wir vermutlich noch nie gewesen sind oder um die wir eher einen Bogen machen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet doch, Gemeinde Jesu Christi, um das mal vom Persönlichen ein Stück auf gemeindliche Sachen zu nehmen, ist nie für uns, ist nie für sich selbst da. Also, dass wir uns möglichst wohlfühlen, ist kein Kriterium, nach dem Gemeinde Jesu alleine sich bilden und ihre Gestaltung entscheiden sollte. Also, ob nun die Vorhänge auf oder die Vorhänge zu sind, die Musik zu leid oder zu leise oder zu laut ist, ob zu viel Englisch oder mehr Deutsch gesungen werden müsste, ist alles nicht entscheidend. Und ob beim Abendmahl Wein oder Traubensaft verwandt wird, und man könnte noch mehr solche klassischen Dinge nennen, ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, Jesus war bei den Menschen und Gemeinde Jesu sollte bei den Menschen sein. Also wenn die erste Antwort lautet, das Zentrum sowohl deines persönlichen Christseins als auch das Zentrum der Gemeinde hat einen Namen und der Name ist Jesus, dann geht es nicht um ein Jesus Allah, ich meiner mich mir, Herr segne uns vier, oder so wie die Sprüche heißen, dann geht es nicht um einen Jesus, dessen Segen sozusagen punktgenau vom Himmel auf die Uhlandstraße 25 trifft und besonders auf die und dann natürlich noch passgenau auf meinen Sitzplatz und der Rest der Welt, die ist mir vergleichsweise egal, um das geht es mit Sicherheit nicht. Dann geht es um einen Jesus, der sich Menschen radikal zugewendet hat, der mit seiner Gnade allen möglichen Leuten begegnet ist, die von Gnade in ihr Leben bis dahin noch nicht viel gehört haben. Und ich glaube, das ist das Erste, was ich gerne sagen möchte. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, und die allermeisten von uns würden vermutlich sagen, ja, das wollen wir, dann sollten wir uns darauf einstellen, dass er vielleicht an ganz anderen Plätzen wäre, als die, die wir normalerweise aufsuchen. Er war radikal bei Menschen. Die zweite Teilantwort, die hört sich, ja, hat auch mit Jesus zu tun und hört sich eben auch undramatisch an, mega undramatisch. Denn da gab es eine zentrale Botschaft im Neuen Testament, die so wie keine andere sozusagen die Predigt Jesu beschreibt. Und das ist der erste Satz, der über ihn gesagt wird, als er sozusagen seine Aufgabe, seine Berufung antritt. Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieser Begriff Reich Gottes, der ist uns vielleicht gar nicht so als Zentrum der Verkündigung Jesu, haben wir gar nicht so im Blick. Aber er erscheint sehr häufig. Im Neuen Testament, in den Evangelien, erscheint er immerhin 122 Mal. Ist vielleicht der Begriff, der am zentralsten das beschreibt, was Jesus gepredigt hat. Dass er ja diesen Begriff immer wieder gebraucht hat, muss er Gründe haben. Warum konnte Jesus seine Verkündigung sozusagen eindampfen, letztlich in aller Kürze auf diesen einen Satz: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir leben ja in einer Demokratie und nicht in einem Königreich, schon lange nicht in einem antiken Königreich. Aber auch bei uns, in unserer politischen Staatsform, gibt es immer wieder Regierungserklärungen. Eine Regierungserklärung ist eine Erläuterung politischer Handlungen und Absichten der Regierung, bezogen entweder auf einen ganz konkreten Anlass, auf ein bestimmtes Thema oder auch beim Amtsantritt. Und vermutlich werden wir ja demnächst einen neuen Bundeskanzler haben. Und der wird zu Beginn seiner Amtszeit eine sehr grundsätzliche Regierungserklärung abgeben. Das heißt, die Regierung sagt, da wird es lang gehen. Und Jesus, der vom Reich Gottes und dass das Reich Gottes begonnen hat, die Königsherrschaft Gottes, es gibt da auch ein bisschen unterschiedliche Begriffe noch, begonnen hat, der hat im Grunde auch so eine Regierungserklärung abgegeben und hat gesagt, wenn ihr mit mir zu tun habt, dann geht es jetzt mal um folgende Dinge. Und diese Regierungserklärung, die ist am prägnantesten in Matthäus 5 bis 7, von Matthäus 5, 6 und 7 zu lesen, und das ist die sogenannte Bergpredigt. Schauen wir uns also mal, ohne den Text jetzt ganz lesen zu können, das wäre viel zu viel, diese Regierungserklärung Jesu für sein Reich an. Jesus hat sie abgegeben, er steht im Zentrum, das Reich Gottes ist mit ihm angebrochen und sein Reich und seine Herrschaft gehen nun los. Was sagt er in seiner Regierungserklärung, worum geht es? Mal ein paar Spots, Beispiele. Da könnte man jetzt sehr viel mehr sagen, aber ich greife nur ein paar Beispiele rauf. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wer ist denn selig? Und die Frommen seiner Zeit hätten klar beantwortet, wer selig ist. Da muss man dies tun und das tun und noch was und fasten und beten und ich weiß nicht was alles. Die Antwort von den Frommen wäre klar gewesen, wer denn selig ist. Und in der Regierungserklärung Jesu heißt es zum Beispiel, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Oder selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also mit einmal werden eine ganze Reihe von neuen Maßstäben eingeführt, die vorher irgendwo hatten die das vielleicht im Hinterkopf, dass man auch barmherzig sein solle oder so. Aber dass das sozusagen wie so zu einem Einlasskriterium in das Himmelreich wird, dass Teil der Regierungserklärung Jesu ist. Damit hatte vermutlich keiner gerechnet. Selig sind die Barmherzigen, selig sind die reines Herzens sind. Da könnte ja auch stehen, selig sind die, die erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens all das gemacht haben und sozusagen einen möglichst frommen Lebensstil führen. Dann geht es weiter in der Regierungserklärung Jesu. Es kommt das ein paar Texte, die man in der Theologie die sogenannten Antithesen nennt. Antithesen deshalb, weil es immer so fast die gleiche Struktur hat. Den Alten ist das und das gesagt, ich aber sage euch, sagt Jesus. Da sagt er, den Alten ist das und das gesagt, nämlich du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du sozusagen deinen Bruder für einen Idioten erklärst, wenn du ihn mit Stumpf und Stiel verbal in den Boden haust, dann hast du ihn eigentlich schon umgebracht. Es ist nicht erst die vollzogene Tat, sondern das, was sich in seinem Schädel abspielt, das hat die gleiche Qualität. Und seine Zuhörer, könnte ich mir vorstellen, haben nachgedacht und gesagt, naja, wenn es danach geht, by the way, dann habe ich vielleicht schon mal jemanden umgebracht. Nicht faktisch, aber was spielt sich alles hier oben ab? Den Alten ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, du sollst nicht mit einer, das wurde immer aus der Sicht des Mannes formuliert, mit einer fremden Frau schlafen. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau nur begehrlich anschaut und sie sozusagen gerne hätte, da ist noch gar nichts gelaufen, jedenfalls nicht sichtbar, der hat schon die Ehe gebrochen. Also wenn ich euch fragen würde, was ich jetzt nur so rhetorisch von hier vorne tun, bist du ein Ehebrecher? Oder ich? Kann ja in den Spiegel gucken. Also wie ist das mit der Regierungserklärung Jesu? Da sind mit einmal ganz andere Maßstäbe da. Den Alten ist gesagt, du sollst nicht schwören. Jesus sagt, du sollst bei diesem oder jenem. Und er sagt, du sollst es überhaupt nicht tun. Du sollst immer es gar nicht nötig haben, dass du sagst, jetzt sage ich die Wahrheit. Drei Finger hoch. Sondern das soll immer redlich und wahrhaftig sein, was du tust. Und dann kommt die Spitze, dass er nämlich sagt, du sollst deine Feinde lieben. Den Alten ist gesagt, du kannst dies machen mit deinen Freunden und mit deinen Feinden, da kannst du ruhig ein bisschen rustikal umgehen, mal vorsichtig gesagt. Und Jesus sagt, nee, du sollst sie lieb haben. Die Leute, die dir am Leder flicken wollen, die Leute, die Böses mit dir im Sinn haben, die Leute, die schlecht über dich reden, die Leute, die dich, was weiß ich, keine Ahnung, was sie mit dir gemacht haben, denen sollst du mit Liebe begegnen, mit Wohlwollen. Und spätestens da weiß jeder, in diesem Reich Gottes herrschen irgendwie andere Maßstäbe. Da ist nicht das Gang und Gäbe, was so um uns herum Gang und Gäbe ist, sondern du sollst deinem Feind zu essen geben und was da alles Schönes steht und zu trinken geben, du sollst ihn lieben. Und mit der Regierungserklärung Jesu geht es noch ein bisschen weiter. Wenn man Kapitel 6 liest, da redet er vom Spenden. Luther schreibt vom Almosen geben und sagt, die Rechte sollen nicht wissen, was die Linke tut. Also Spenden ist ja auch so ein Thema, wo man tut Gutes und redet darüber und irgendwie deutlich machen kann, was man schon alles an der Stelle investiert hat. Und die sagen, nein, deine Rechte sollen nicht wissen, was die Linke tut. Das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Vom Beten, die Frommen seiner Zeit, die standen, das kann man heute ja noch bei frommen Juden beobachten, die diese Tzitzit, diese Gebetstücher anhaben und man weiß genau, wer ein frommer Jude ist und die Experten können auch ein bisschen unterscheiden, zu welcher Fraktion der Frommen die dann gehören und die laufen durch die Stadt und an ihrer Kleidung schon wird sichtbar, wie fromm sie sind. Sie stehen an den Straßenecken und beten und fanden das super und Jesus sagt, ist nicht mal lieb. Geht ins Zimmer, mach die Tür zu und da redest du mit Gott. Das, ob du betest oder nicht, entscheidet sich nicht an der Straßenecke, wo du das Maul aufreißt und meint, was Gutes zu tun, sondern es entscheidet sich zwischen Gott und dir. Und es geht weiter, immer weiter die Regierungserklärung vom Schätze sammeln und sorgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt er schließlich, und nach seiner Gerechtigkeit, dann wirst du das bekommen, was du zum Leben brauchst. Vielleicht nicht alles, was du dir wünschst, aber Gott sorgt für dich. Und schließlich, er schließt seine Regierungserklärung, ich kann sie ja ohnehin nur in kurzen Ausschnitten hier zitieren, ab mit diesem berühmten Beispiel, wo er sagt, wie ist das, wenn du ein Haus auf Sand baust? Da kommt die Flut, dann kommt der Sturm und logisch ist, wenn du keinen ordentlichen Untergrund für dein Haus hast, dann kracht es zusammen. Stattdessen müsstest du ein Haus auf Felsen bauen, auf einem Fundament, das stabil ist und dann kommt die Flut und dann kommt der Sturm und das Haus steht. Und er sagt, so ist es mit dem Tun des göttlichen Willens. Wenn du nur heiße Luft verbreitest, dann ist es wie Haus auf Sand. Es kracht zusammen unter bestimmten Bedingungen. Und wenn du aber dein Haus auf Felsen baust, dann hat es ein Fundament, was sozusagen auch den Stürmen des Lebens standhält. Wenn also die erste Antwort lautet, die ich gegeben habe, das Zentrum sowohl deines persönlichen Christseins als auch das Zentrum einer Gemeinde wie unserer hat einen Namen und das ist Jesus Christus, dann geht es nicht, und das macht die Regierungserklärung Jesu deutlich, die Bergpredigt, dann geht es nicht so um einen, ich nenne das mal einen süßlichen Zustimmungs-Jesus, der sozusagen zu allem schön abnickt, was ich mir so theologisch zusammengezimmert habe, sondern er sagt, wo es lang geht. Er macht eine Regierungserklärung, nicht wir. Dann geht es auch nicht so um einen Wünscheerfüller Jesus, den ich gerne für alles Mögliche, sobald mir irgendwas fehlt, dann bete ich und wundere mich, dass Gott nicht sofort antwortet und ich weiß nicht was alles. Dann geht es, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, auch nicht um einen mitteleuropäischen Jesus mit halb dunkelblonden Haaren und blauen Augen und der so irgendwie unsere Kultur angepasst absegnet. Vielleicht ist dieser Jesus, ja, sieht eher wie ein wie Nordiraker aus in Wirklichkeit. Und wir sollten vielleicht mal die Kultur dieser Menschen uns anschauen und das ein oder andere von ihnen lernen. Es geht also nicht um irgendeinen Jesus, den ich mir zurechtzimmere, sondern es geht um den König Jesus, der sein Reich aufrichten wird. Und mit dessen Kommen, das sagt er in seinem Wort, sein Reich angebrochen wird. Und mit der Bergpredigt hat er eine Regierungserklärung abgegeben, deren Herausforderungen, wenn man die so liest, eigentlich nicht zu toppen sind. Und dabei sollen keine Missverständnisse aufkommen in der Form, das ist nun alles super schwierig und das ist alles super kompliziert. Jesus legt uns nicht eine kurze Leine an, will uns nicht knebeln, sondern will, dass wir die Freiheit der Kinder Gottes, wie das an anderer Stelle im Neuen Testament formuliert ist, erleben. Diese Maßstäbe in der Bergpredigt, und ich habe ja ein paar Beispiele genannt, sind nicht Verhandlungsmasse, über die ich mit Jesus mal ins Gespräch kommen müsste und dann vielleicht 75% irgendwie Zustimmung da ist, sondern es ist die Regierungserklärung eines Königs antiker Schule. Also nicht Queen Elizabeth, die immer schön nachbeten muss, was ihre demokratisch regierte Regierung sagt, sondern er sagt, was Sache ist. Und nun gibt es noch eine dritte Teilantwort auf diese Frage, diese Grundfrage, wo ist der Schlüssel zu lebendigem Christsein, zu lebendiger Gemeindearbeit? Und den sucht und findet man bei Paulus. Unsere Grundfrage war ja in all dem bunten, unterschiedlicher Prägung und, wo ist so etwas wie eine unverzichtbare Mitte? Die Antwort 1 war Jesus, der radikal und provozierend nah bei Menschen war. Das zu lernen und nicht einfach nur artig irgendwie zu sagen, ich folge Jesus ja auch nahe. Antwort 2 war, er gibt eine Regierungserklärung für sein Reich ab und dessen Maßstäbe gelten. Und auf der einen Seite ist das faszinierend, was er in der Bergpredigt sagt, und die Bergpredigt hat unglaublich viele Leute fasziniert und begeistert. Aber auf der anderen Seite drängt sich die Frage auch, wie kann ich das denn leben, wenn da von Feindesliebe die Rede ist, wenn da dass schon meine Negativgedanken über einen Menschen wie das so sind, als wenn ich ihn umgebracht hätte. Wie kann ich das denn leben? Und deswegen gibt es eine dritte Antwort, Teilantwort. Und um die zu verstehen, muss man ein bisschen in Paulus' Biografie reinschauen. Paulus, der hieß ja Saulus, er war fromm, er war gebildet, er lebte in Tarsus, das war sozusagen in der jüdischen Diaspora, das ist so die heutige südliche Türkei. Und er war, das Wort hat für uns eigentlich so ein bisschen kleinen negativen Beigeschmack, er war Pharisäer. Aber für die Juden damals war das ein ganz positives Ding. Er war also einer, der es ganz ernst nahm mit dem Wort Gottes. Paulus schreibt einmal über sich im Rückblick in Philipper 3, da sagt er, wenn andere meinen, sie könnten mit irdischen Vorzügen sich groß tun, ich hätte viel mehr Grund dazu. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Also am 8. Tag wird der jüdische Junge beschnitten. Ob sie mal alle richtig gemacht haben, sei dahingestellt. Bei ihm war es aber so. Ich bin von Geburt an ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Benjamin, der Lieblingssohn Jakobs, der Jüngste, der ganz besonders sozusagen das Auge seines Vaters war, ruhte auf ihn mit Wohlgefallen. Und deswegen fasst er dann zusammen und sagt, ich bin eben ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Wie gesagt, nicht negativ zu verstehen, sondern das waren die Leute, die es besonders genau nahmen. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Das ist also seine summarische Zusammenfassung. Er sagt, alles, was ich in meinem Leben sozusagen an Summe, an Einzeldingen und so weiter hatte, auch meine Abstammung, ich bin vor Gott ohne Tadel. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen, dass jemand das von sich sagt. Aber dann begann er von Jesus zu hören. Und ihm begegneten die ersten an Jesus Gläubigen. Und Saulus entschied sich, dass er mit diesen Leuten nichts zu tun haben will. Und er traf eine radikale Entscheidung. Er verfolgte die Christen. Er stand zum Beispiel mit Wohlgefallen dabei, steht im Neuen Testament, als Stephanus gesteinigt wurde und starb. Das muss man sich mal einen Moment vorstellen, wie jemand unter einer Steinigung stirbt, wie super brutal das ist. Und da steht jemand dabei und reibt sich die Hände und sagt, das ist gut so. Und dann geht er nach Damaskus, weil er dort auch die Christen verfolgen wollte. Und mit einmal kurz vor Damaskus, da hört er eine Stimme vom Himmel und da fällt ein Licht vom Himmel auf ihn und die Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er ist vom Donner gerührt und fällt zu Boden und fragt: Wer bist du? Und dann kommt die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann passierte eine radikale Änderung in seinem Leben. Also die, vorher diese Richtung, jetzt diese Richtung. Eine radikale, komplette Verwandlung seines Lebens. Den ersten Christen war das übrigens ein bisschen suspekt. Die sagten: Wie kann das sein? Vielleicht ist das nur ein Fake oder sowas hier passiert. Aber es war wirklich so, er wurde von Saulus zum Paulus. Und Paulus entdeckte dann etwas, das diametral entgegengesetzt seiner bisherigen Auffassung war, obwohl er doch eigentlich ein ganz frommer war. Er schreibt das an die Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch und durch den Glauben, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das war komplett entgegen seiner bisherigen Auffassung. Seine bisherige Auffassung war: Du musst alles Mögliche tun, dies und das und jenes und noch was. Und je mehr du es schaffst, desto innerlich stolzer kannst du auf deine Leistung sein. Und irgendwann wird Gott schon mit dir zufrieden sein, wenn du so ohne Tadel vor ihm bist. Und jetzt entdeckt er und sagt: Nee, das bringt alles nichts. Ändert komplett seine Lebensrichtung und sagt: Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wir werden durch den Glauben gerettet. Die guten Taten, die kannst du vergessen. Gott hat einen anderen Weg gewählt. Er hat Jesus gesandt. Er hat Jesus über diese Erde laufen lassen. Und Jesus ist im Grunde durch die Gegnerschaft zu ihm, hat er Leiden und Sterben erleben müssen. Und schließlich hat Gott Jesus bestätigt, das, was er gesagt hat, das, was er gepredigt hat, das, was er auch über sein eigenes Sterben prophezeit hat, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. Und Paulus versteht mit einmal, dass der Weg, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, ein komplett anderer ist. Nämlich Römer 4, 25, wegen unserer Sünde musste Jesus sterben und wurde er auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Da wir nun durch den Glauben, also alles komplett 180 Grad anders, als wie er bisher gedacht hat, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Römer 5, Vers 1. Was bedeutet das? Was ist bei Paulus abgegangen, dass er mit einmal komplett anders dachte? Er hat verstanden: Ich kann vor Gott meine eigene Gerechtigkeit nicht erreichen. Und wenn ich noch versuche, so fromm wie möglich zu leben, sondern ich brauche jemanden, der das für mich tut. Und das ist Jesus. Er hat die Last, die Schuld, die Gottlosigkeit meines Lebens, vielleicht auch die vergeblichen frommen Anstrengungen meines Lebens, er hat das alles getragen. Und im Glauben, das heißt im Vertrauen an ihn, auf ihn bekomme ich neues Leben. Und alles hat eine Überschrift und die lautet Gnade. Gnade heißt, du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. Gott beschenkt dich. Und dann ist es egal, ob du die Prostituierte warst, die Jesus mit ihren Tränen da die Füße benetzt hat, oder ob du der Pharisäer Simon war, der sich entrüstete, dass diese Frau reinkommt. Alles egal, es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Dann kann Paulus gegenüber den Philippern formulieren: Ich möchte ja ihn erkennen. Jesus erkennen, tiefer mit ihm verbunden sein. Also wir sind dabei zu sagen, Jesus war radikal bei den Menschen, erstens. Zweitens, er hat eine Regierungserklärung in der Bergpredigt abgegeben, die faszinierend ist, die einen aber auch erschüttern kann, weil man sagt, wie kann ich das alles schaffen? Und drittens entdeckt er mit einmal, der Weg der Gerechtigkeit vor Gott ist nicht möglichst viel tun und machen und tun und machen und tun und machen und irgendwo auf dieser Himmelsleiter noch sich schwitzend ein paar Stufen nach oben zu bewegen, sondern der Schlüssel ist zu sagen: Jesus hat alles für mich getan, ich vertraue ihm, bei ihm ist Vergebung meiner Schuld, bei ihm ist Vergebung meiner Gottlosigkeit, all das. Paulus sagt, Philipper 3,10, ich möchte ja ihn erkennen, tiefer mit ihm verbunden sein. Uns leitet diese Frage nach dem Schlüssel zu lebendigem Christsein und auch zu lebendiger und wachsender Gemeindearbeit. Und ich habe gesagt, die Antwort darauf hat einen Namen, und das ist Jesus, erstens in seiner radikalen Zuwendung zu den Menschen, Zweitens, mit ihm kommt das Reich Gottes, seine Maßstäbe gelten, er gibt die Regierungserklärung ab. Und drittens, Paulus hat es an seinem eigenen Leib verspürt, er ist das Zentrum, sein Kreuz, seine Auferstehung ist das A und O. Die Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wird, ist das, was mich sozusagen zu ihm hinbringt. Und jetzt die letzte und vierte Teilantwort auf diese Frage. Heute ist ja der Toten- oder wie man vielleicht ein bisschen besser sagt, der Ewigkeitssonntag. Und für Paulus war das so klar wie nur irgendwas, aber in seinen Gemeinden nicht unbedingt. Dass nämlich mit der Auferstehung Jesu von den Toten ein völlig neues Zeitalter im gewissen Sinne anbricht, dass der Tod nämlich nicht das letzte Wort hat, dass der Tod nicht mehr die Macht hat, dass der Tod nicht das Ende ist. Und dann sagt er zu den Korinthern, die in dieser Frage ein bisschen nicht so ganz eindeutig waren und wo Leute waren, die sagten, na, du kannst uns viel erzählen, aber mit der Auferstehung, das ist doch eine Märchengeschichte. Da sagt er 1. Korinther 15, 19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben uns Hoffnung gibt, dann sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Also nochmal kurz, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, wie sehe denn das aus? Das sehe vielleicht so aus, dass man sagt, ah, Jesus hat viele gute Sachen gesagt und wir bemühen uns so gut es geht, seinen Wünschen nach entsprechend zu leben. Er hat tolle Sachen gepredigt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und. Und irgendwie versuchen wir so recht und schlecht wenigstens 75% davon hinzukriegen. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann würde man vielleicht sagen, ja, da gibt es so Dinge, die sollten wir tun und die sind irgendwie auch nicht schlecht zu tun. Man soll das Klima retten und ich weiß nicht, was alles machen. Aber dann sagt Paulus, sind wir die elendesten unter allen Menschen, weil es nämlich um viel mehr geht. Ich habe nochmal geschaut, was die Volksbibel dazu sagt. Das ist manchmal ein bisschen klarer. Wenn unser Glaube nur auf den Jesus gebaut hat, der uns im Hier und Jetzt hilft, dann sind wir die Oberloser schlechthin, sagt die Volksbibel. Irgendwie braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? So, wenn man dieses ganze Kapitel liest, 1. Korinther 15, dann stellt man fest, dass eben Paulus ganz viel Zeit darauf verwendet. Das ist die umfangreichste thematische Abhandlung innerhalb dieses 1. Korintherbriefes, den Leuten zu erklären, wenn du auf Jesus vertraust und wenn du ihn in die Mitte deines Lebens dann geht es nicht nur darum, dass er nah bei Menschen ist. Dann geht es nicht nur darum, dass er die Maßstäbe des Reiches Gottes verkündigt hat. Dann geht es auch nicht nur darum, dass er am Kreuz gehangen hat und irgendwie dann wie für die Welt wie ein Gescheiterter gewirkt haben muss, sondern dann geht es darum, dass er der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist. 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und er entfaltet in diesem Kapitel, was das denn nun bedeutet. Was bedeutet es, wenn ich weiß, Jesus ist als Erster von Gott erweckt worden? Und er sagt, ich sage es mal mit meinen Worten, damit wird alles anders. Mit einmal hat der Tod nicht mehr das letzte Wort, sondern Paulus kann für sich als alter Mann an Timotheus im zweiten Brief schreiben, ich habe den guten Kampf gekämpft und Paulus hat ein Christsein gelebt, was nicht immer easy war. Fortan ist mir aber beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Ich habe hier vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren mal aus dem Heidelberger Katechismus zitiert. So, viele wissen gar nicht, was der Heidelberger Katechismus war. Die Leute, die vielleicht noch 20 Jahre älter sind als ich, die mussten in der Schule vielleicht noch ein bisschen was aus dem Heidelberger Katechismus lernen. Das ist also ein nachreformatorischer, jedenfalls was Luther angeht, Text, der sozusagen immer gleich aufgebaut wird. Da wird eine Frage gestellt und dann wird im Katechismus selbst gleich die Antwort gegeben. Und ich belasse es mal bei dieser alten Sprache, es gibt vielleicht eine modernere Version, weiß ich gar nicht. Ich belasse es mal bei dieser alten Sprache. Die erste Frage des Heidelberger Katechismus, die allererste, und da gibt es viele, lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wir sind ja alle noch fit hier, sind alle da und haben vielleicht noch Jahrzehnte vor uns. Wer weiß das schon, bei mir mögen schon 3/4 oder 4/5 oder 5/6 oder keine Ahnung, wie viel vorbei sein. Also wenn der Tag kommt und du sozusagen sagst, so langsam bin ich in der Situation, dass mein letzter Atemzug auf dieser Erde kommt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und jetzt kommt die Antwort. Die ist ein bisschen länger. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig bereit, ihm forthin zu leben. Und ich dachte, ist ein bisschen alt formuliert, wir würden das vielleicht ein bisschen sprachlich anders sagen, aber das ist genau der Punkt. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist doch nicht meine Frömmigkeit, die ich im Laufe des Lebens recht und schlecht versucht habe zusammenzukriegen. Ist doch nicht irgendwie so eine Liste von allen möglichen guten Sachen, die ich vielleicht versucht habe zu tun, sondern ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich schließe, mein Predigtthema war, was ich immer schon mal sagen wollte, und ihr werdet vielleicht sagen, ja gut, also das hat er ja schon häufiger in anderen Worten und in anderen Zusammenhängen vielleicht gesagt. Ja, ich glaube, es gibt in diesem Sinne auch nichts Neues zu sagen, sondern die zentralen Dinge müssen uns immer wieder wichtig werden. Der Schlüssel zu lebendigem Christsein, der Schlüssel zu einer lebendigen und wachsenden Gemeindearbeit heißt Jesus. Und ich glaube, dass wir den ganzen Jesus entdecken müssen. Das habe ich versucht ein bisschen zu tun. Das mag unspektakulär sein, aber ich glaube, es ist entscheidend. Das mag den ganzen Jesus entdecken, heißt nicht nur mein Bild von ihm, nicht nur meine Lieblingsthemen oder wie auch immer, sondern den ganzen entdecken. Der bei den Menschen war auf eine radikale Weise und sich vielleicht in Eppinghofen, wenn er hier wäre, an allen möglichen Stellen aufhalten würde, und wenn er U-Bahnstraße 25 mal vorbeikommt, kann man nur hoffen. Also, dass man ihn ganz entdeckt, seine radikale Zuwendung zu Menschen, dass mit ihm sein Reich kommt und begonnen hat, dass er ja eine Regierungserklärung abgibt, sozusagen, wo wir herausgefordert werden und wo wir gleichzeitig merken, wenn es nach uns geht, dann werden wir das nie schaffen. Und deswegen ist er für uns den Weg ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er die Last und Schuld unseres Lebens getragen. Aber er ist auferstanden. Gott hat ihn bestätigt, und das ist seine Gnade und nicht unser Verdienst. Und mit und durch Jesus haben wir lebendige Hoffnung. Der einzige Trost im Leben und im Sterben hat ebenso auch einen Namen, und das ist Jesus. Und ihn ganz zu entdecken und ihm in dieser Komplexität, wie Jesus uns begegnet, nachzufolgen, das würde ich sagen, darum geht es. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist der, der uns zeigt, wie der Vater, wie Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, hast du einmal gesagt. Du bist der, an dem sich alles entscheidet. Du bist der, der im Leben und im Sterben unser einziger Trost ist. Du bist der, der regiert, der das Reich Gottes aufrichtet. Und wir können in deinem Wort bereits lesen, wie es einmal sein wird. Da werden die Barmherzigen, die Friedensstifter, die selig, die Armen im Geist sind, das werden die Leute sein, die selig gesprochen werden und nicht die Frommen und die, ich weiß nicht was alles. Und ich bitte dich, dass wir dich nicht verkürzen und irgendwie passgenau zurechtschneiden auf unsere Vorstellung. Bewahre uns davor, dass wir dich als den lebendigen und allmächtigen Gott zu so einem Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen. Zu jemand, der bitteschön alles abnicken muss, was in unserem Leben so läuft. Sondern lass uns ja Menschen sein, die sich herausfordern lassen durch dich. Immer wissend, du hast Gedanken der Liebe und des Friedens mit uns. Du willst uns nicht an eine kurze Leine legen, uns nicht den Spaß verderben, du willst uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Ich bitte dich von Herzen, dass das, was ich heute gesagt habe, es gilt mir zuallererst, jedem von uns irgendwie ins Herz trifft und auch für uns als Gemeinde ja eine bleibende Herausforderung ist. Amen.